Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, normalerweise findet unsere Veranstaltungsreihe Literatur und Politik in den Räumen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung mitten im Herzen der Landeshauptstadt Wiesbaden statt. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Formate. In dieser Corona-Zeit haben wir uns im Team für eine Podcast-Reihe Literatur und Politik entschieden. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Land unter im Paradies. So lautet der Titel der Publikation von Dr. Susanne Götze. Sie gibt der abstrakten Bedrohung durch den Klimawandel ein Gesicht und stellt uns in 15 Reisereportagen die Folgen eines sich wandelnden Klimas sehr eindrucksvoll dar. Dr. Susanne Götze ist promovierte Historikerin und Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die Frankfurter Rundschau, Zeit Online und die Süddeutsche Zeitung. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in Afrika, den USA und Europa, den Menschen im Zeitalter auf der Spur. Unsere heutige Moderatorin ist Frau Mechthild Harting. Sie hat in Paris Germanistik und Geschichte studiert. Seit 1997 ist sie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschäftigt.
Guten Tag, Frau Susanne Götze. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über Ihr Buch Land unter im Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter zu sprechen.
Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich auch.
Prima. Frau Götze, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich eingehend mit dem Klimawandel. Der größte Teil des Buches, knapp 170 der 200 Seiten, sind Reportagen aus Ländern und Regionen aus nahezu allen Teilen der Welt, in denen Sie die Folgen des Klimawandels an wunderbar einleuchtenden Beispielen und den lokalen Veränderungen beschreiben. Wie kamen Sie dazu, dieses Buch zu schreiben mit dieser großen Zahl an Reportagen?
Ja, also das Genre der Reportage ist eigentlich sehr schön, um quasi das Menschliche den Lesern nahezubringen. Weil das eine sind, Berichte zu schreiben, also beispielsweise ich arbeite ja auch als Wissenschaftsjournalistin und wir übersetzen sonst immer quasi die Studien oder die Sprache der Wissenschaftler in verständliche Sprache. Das kann man in Form von Berichten machen oder Beiträgen. Aber eine andere Sache ist wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und durch diese Geschichte eben Menschen eine Stimme zu geben, die sonst quasi keine Stimme haben. Und das ist eigentlich mein Anliegen gewesen. Und deswegen habe ich auch diese Form gewählt, weil es da eigentlich vor allen Dingen um Menschen geht. Natürlich auch um Fakten und die sind drumherum gebaut. Und natürlich auch um quasi die ganze Umwelt drumherum und die Konditionen, die Bedingungen, unter denen sie leben etc. Aber auch, dass die Menschen selber eben im Mittelpunkt dieser Geschichten stehen.
Aber beim Lesen denkt man eben zwei Dinge. Man denkt, wow, was reist die viel? Was ist die viel herumgekommen? Und wie kommt man dazu, solche tollen Reisen zu machen? Und dann denkt man aber auch, wie kommt man an diese Geschichten? Und ich greife mal eins heraus. Sie berichten davon einen Bauern Oru Jeremia im Dorf Wara im Norden von Benin in Westafrika, wo es noch nicht mal eine richtige Straße hingibt. Da fragt man sich sofort, wie kommen Sie dazu? Wie sind Sie auf diesen Bauern zum Beispiel gestoßen? Wie kommt man dazu, dorthin zu reisen?
Eine Recherche hat immer viele Etappen, also und keine Recherche ist so wie die andere und man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass man so oder so seine Menschen oder seine Leute findet, die dann in den Geschichten auftauchen. In diesem Falle von Benin war es so, ich bin da teilweise allein gereist, beispielsweise mit dem sogenannten Baobab-Express. Das ist so ein quasi ein öffentliches Verkehrsmittel, was zwischen den Dörfern hin und her fährt, mit dem ich sehr gerne gefahren bin, weil man da wirklich sehr eng mit den Leuten zusammen quasi ja deren Alltag mitbekommt. Und so bekommt man auch viel mit. Also in Benin, man spricht dort Französisch, aber viele Menschen dort vor Ort sprechen auch die Landessprachen. Also das heißt die Sprachen ihrer Stämme oder ihrer Dörfer. Also das heißt nicht die Kolonialsprache. So, und das sind so Hürden und da muss man überlegen, okay, wie kommt man da ran? Das heißt, man kann eine Weile alleine unterwegs sein, aber irgendwann braucht man Hilfe von einem Übersetzer, vielleicht auch mit dem Fahrer, der ihm einmal in andere Gebiete bringt. Und teilweise sind das dann auch eben NGOs oder auch die GZ, die einem dann Tipps geben und Leute vermitteln. Weil das ist erstmal der erste Anlaufpunkt in so Ländern, die wirklich sehr schwer zu erschließen sind für Journalisten, dass man sich erstmal an so eine Stellen wendet. Und von da aus fängt man dann an, seine eigene Recherche zu bauen. Ne? Mhm. Und so war es auch in diesem Fall gewesen. Und eigentlich hatte ich eine ganz andere Story geplant. Also nicht die von dem Bauern Jeremia. Das ist quasi auch, das gehört auch zu einer Recherche, dass da viel Zufall dabei ist und Sachen, wo man denkt, es kommt ganz anders. Eigentlich wollte ich recherchieren im Nordosten an der Grenze zu Nigeria und Niger. Und da hat man mir dann gesagt, das ist viel zu gefährlich. Da sind nämlich schon Terroristen und Islamisten unterwegs, die gerne Europäer entführen. Und dann habe ich davon mal abgesehen. Und selbst in dem Norden, wo ich da war, also das ist quasi in dem einen Nationalpark, wo ich da auch war, haben sie dann 2 Jahre später auch Touristen entführt. Und deswegen muss man halt auch genau auf so eine Sicherheitslage gucken. Okay, wo kann ich hinfahren als Europäer? Und mit wem muss ich da hinfahren und was brauche ich alles? Das heißt also, so eine Recherche aufzubauen, ist relativ komplex.
Mhm. Ehe wir darüber reden, nochmal über den Bauern, weil es geht Ihnen ja um Inhalte. Sie erzählen ja nicht das Beispiel einfach nur so, um uns alle zu unterhalten. Dennoch, Sie sind sehr viel gereist. Ich habe es schon eingangs gesagt, die Reportagen kommen aus allen Teilen der Welt. Wie kann man so viel reisen? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also ich bin schon immer gern und viel gereist, aber nie halt so gerne als Tourist. Das war immer so, ich habe mich als Tourist immer komisch gefühlt, so ein bisschen als Voyeur und hatte immer das Gefühl, ich will tiefer eindringen, also in die Landeskultur und auch mich anders auf einer anderen Ebene mit den Menschen unterhalten. Und die einzige Möglichkeit dazu war eigentlich, das Schreiben mit dem Reisen zu verbinden, also in dem Fall das Arbeiten, das Reisen, also bei mir ist es halt das Schreiben als Journalistin. Genau, und so habe ich dann angefangen, auch als Studentin hatte ich überhaupt nicht viel Geld, also quasi gar nichts und bin aber im Rucksack los und habe dann aber angefangen, da meine ersten Geschichten zu stricken und erstmal überhaupt nicht mit diesem Ansehen, ich will da jetzt irgendwie Geld mitmachen, sondern ich habe die Geschichten erstmal gemacht und dann irgendwann verkauft und viele habe ich auch nicht verkauft gekriegt am Anfang. Genau, und dann hat sich das entwickelt und irgendwann ist es dann so geworden, dass man dann auch mal Stipendien beantragt hat etc. und dann hat man irgendwann seine Abnehmer gehabt. Also persönlich ist es so, ich habe mich schon immer so ein bisschen heimatlos gefühlt und wollte immer woanders sein als in Deutschland. Es ist jetzt natürlich gerade in Corona-Zeiten jetzt nicht so einfach und habe deswegen beispielsweise auch lange in Frankreich und in Belgien gelebt. Also habe dann auch die Sprachen da richtig gelernt, sage ich mal, und dort studiert. Und mittlerweile habe ich sogar so eine zweite Heimat, nämlich in Argentinien, weil ich dahin geheiratet habe. Also das heißt, ich fühle mich eher so als Weltbürger unterwegs.
Als Kosmopolit eigentlich.
Genau.
Jetzt im Mittelpunkt Ihrer Reportagen steht eben das Thema Klimawandel. Vielleicht können wir das nochmal, ehe wir uns diesen Reportagen widmen, klären. Wann und wieso ist der Klimawandel zu Ihrem Thema geworden?
Genau, also ich habe 2003 angefangen, mich mit dem Klimathema zu beschäftigen. Und damals war das ein absolutes, also auf jeden Fall im Journalismus, und auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher so ein Ökothema. Also eines von mehreren Ökothemen und natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, wie es jetzt ist. Da hat sich eine Menge getan. Und mich hat das halt interessiert, wie gesagt, weil es ein globales Thema ist. Also es ist eigentlich quasi das erste oder das einzige Thema, was wir bis jetzt haben, was wirklich weltweit alle gleich betrifft. Egal, ob sie reich sind, ob sie arm sind, ob es große Volkswirtschaften sind, kleine etc. Es gibt natürlich unterschiedliche Betroffenheiten, aber im Grunde sind wir alle auf der ganzen Welt davon betroffen, weil wir halt genau uns das Klima, das Erdklima alle teilen. Und über dieses Thema, ja, bin ich dann auch natürlich, habe ich viel auch zu den deutschen Diskussionen gemacht. Ich habe dann 2005 hier zum Emissionshandel gemacht, zur Einführung des Emissionshandels und mich dann auch sehr viel mit der Energiewende beschäftigt. Aber so der eigentliche Auslöser waren eigentlich die Klimakonferenzen, die UN-Klimakonferenzen, die ja jetzt auch seit Paris quasi auch in der öffentlichen Wahrnehmung, oder seit 2015 auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark sind. Meine erste war 2009 in Kopenhagen gewesen und das war für mich also so ein Urerlebnis eigentlich, ne? Dass man hier als mit so einer Art Weltparlament zu tun hat, was sich um das Klimathema kümmert. Und man muss sich vorstellen, da sind ja irgendwie 30.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt, die da zusammenkommen, also Diplomaten, NGOs, Journalisten, Politiker etc. Und es ist wirklich ein sehr beeindruckender demokratischer Prozess, eben so eine Art Weltparlament. Ja, und das hat mich sehr beeindruckt und seitdem bin ich quasi noch näher dran geblieben an dem Thema.
Jetzt war ja Kopenhagen, ich kann mich erinnern, das ist damals schon so mal die erste Weltklimakonferenz gewesen, die man so ein bisschen, glaube ich, schon mal wahrgenommen hat als normaler Bürger. Und sie ist eigentlich als Desaster geendet, diese Konferenz, kann man das so sagen?
Ja, das gehörte zu diesem Urerlebnis, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen dazu. Da haben Sie komplett recht. Also es war so, wir haben da quasi 2 Wochen lang durchgearbeitet als Journalisten und ich habe für mehrere Zeitungen damals geschrieben als Freie und die alle beliefert. Und das ist also an sich schon für Journalisten eine sehr anstrengende Sache. So, und dann sollte quasi in der letzten Nacht entschieden werden, ob es denn zu einem Weltklimavertrag kommt oder nicht. Und wie gesagt, das war 2009. Und dann gab es in dieser letzten Nacht so eine Art Marathon das waren Marathonreden gewesen von 150 Staats- und Regierungschefs. Das muss man sich vorstellen, 150, die haben gesprochen, uns jeweils immer 5 Minuten. Und wir saßen da als Journalisten im Pressezentrum und haben uns das alles angehört. Und man muss sich vorstellen, dass diese 150 Staatschefs wirklich alle erzählt haben, wie wichtig es ist, dass man einen Weltklimavertrag hat. Man muss das Klima retten und die Welt ist bedroht. Und wirklich alle Sonntagsreden, die man sich quasi vorstellen kann. Also so wie heute Fridays for Future spricht, hat man auch schon 2009 auf der UN-Weltklimakonferenz geredet.
Ja. Und damals waren es die Regierungschefs sogar.
Damals waren es die Regierungschefs, genau. So, und das ist halt auch so ein Ruheerlebnis, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Diese 150 Reden waren dann und dann passierte gar nichts. Die sind einfach nach Hause gefahren.
Okay.
Also, es gab keinen Vertrag und wir haben bis früh um 4, 5 und dann war irgendwann klar, die reisen alle ab. Und dann gab es in dem Pressezentrum so Gerüchte, oh nein, und jetzt reist auch der US-Präsident ab und jetzt reist der chinesische Präsident ab und damit war es dann gegessen. Ne? Es war klar, wenn die abreisen, dann sind die Verhandlungen gescheitert. Die haben ja bis zum Ende da in irgendwelchen Hinterzimmern gesessen und versucht, den Deal zu retten. Genau, und wir haben es dann irgendwann auch mitgekriegt und waren natürlich völlig übermüdet und völlig fertig. Und das ging auch nicht nur uns so, sondern wir haben damals auch mit Klimawissenschaftlern gesprochen, die dort auf der Konferenz waren, beispielsweise Herr Schellenhuber. Und die waren alle, das war für alle quasi so ein Urerlebnis, wie Diplomatie eben über so einem wichtigen Problem scheitern kann. Und das war sehr dramatisch, ja.
Und das hat bei Ihnen ausgelöst, dass Sie gesagt haben, Klimawandel wird noch nicht genug wahrgenommen? Oder was war Ihre Reaktion jetzt auf dieses Desaster da in Kopenhagen?
Ja, also erstmal war es ein Schock, also dass man quasi, also es gibt bei wohl keinem anderen Thema, also vielleicht ist es beim Thema Frieden noch so oder so, aber dass man quasi so eine Doppelrhetorik hat, ne? Dass man eigentlich wissen es alle, dass es super, super dringend ist und dass man auf jeden Fall unbedingt was machen muss. Und wie gesagt, das wusste man auch schon vor 20 und 30 Jahren. Und da hat man schon so eine Regel geschwungen. Und dass gleichzeitig im Vergleich dazu so eine große Lücke oder so eine große Kluft besteht zwischen dem, was praktisch getan wird. Und das ist schon schockierend. Und ich glaube, das ist das, was einen dann irgendwie auch antreibt, immer wieder darauf hinzuweisen, das macht jetzt Fridays for Future auch seit 2 Jahren. Aber ich meine, die Journalisten in diesem Land weisen da auch schon sehr, sehr, sehr lange darauf hin, dass da einfach eine Kluft ist zwischen Worten und Taten, die einfach sehr beeindruckend ist. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber auch die Vielschichtigkeit des Problems. Weil natürlich ist es auch nicht einfach, fast 200 Staaten zusammenzubekommen, sich zusammenzusetzen und an einem Problem zu arbeiten. Das ist natürlich sehr komplex und vielschichtig, ne? Und vor allem, wenn es darum geht, komplett, also ganze Gesellschaften umzubauen. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so ein Problem wie das Ozonloch, wo man sagt, okay, man verbietet irgendwie ein paar Chemikalien, sondern hier geht es ja wirklich darum, komplett Volkswirtschaften umzubauen. Und davon muss man quasi 200 Länder dieser Erde überzeugen. Und das ist natürlich das war mir dann auch ziemlich schnell klar nach Kopenhagen, eine Herausforderung, die unwahrscheinlich groß ist. Und das hat mir an dem Thema gefallen, dass ich halt gemerkt habe, es ist nicht ein reines Ökothema. Es ist nicht irgendwie, wie gesagt, hier haben wir das kleine Ozonloch und dann müssen wir es zumachen. Sondern es ist ein Thema, würde ich sagen, für die nächsten 50, 100 Jahre. Und mit einer enormen politischen Herausforderung. Und mittlerweile sieht man ja auch, wie gesagt, dass sich das Thema verschoben hat. Früher habe ich nur für Umweltseiten geschrieben, ne? Also war irgendwo hinten, ne, ist man dann mal mit seinem Artikel gekommen. Heute arbeite ich beim Spiegel und ich habe ständig mit der Wirtschaft und der Politik zu tun und auch teilweise mit Lifestyle, mit der Gesundheit etc. Also das heißt, dieses Thema betrifft unglaublich viele Bereiche, ne? Und es ist nicht eben nur ein Ökothema. Und ja, das ist halt das Spannende daran. Ja.
Das ist ja auch bei Ihren Reportagen so. Ich hatte es ja schon gesagt, Sie sind aus allen Teilen der Welt oder sehr vielen Teilen der Welt, aber Sie sind eben von den Themen ganz, ganz unterschiedlich. Und vielleicht könnten wir jetzt mal schildern mit dem Bauern Uru Jeremia, wie Sie den da erlebt haben und seine Geschichte und was sich zum Beispiel da eben in Benin, warum Sie das uns erzählen möchten in dem Buch oder in dieser Reportage, warum Sie diesen Mann unbedingt kennenlernen wollten und mit ihm sprechen wollten. Was war da das Thema jetzt in einem westafrikanischen Land?
Das war eine Gemengelage von verschiedenen Sachen. Also ich wusste, genau damals war auch das Flüchtlingsthema noch sehr stark. Und ich wollte eigentlich vor allem zu dem Thema machen, okay, warum gehen Menschen, verlassen Menschen ihre Heimat? Und ja, haben dazu wir haben in verschiedenen Dörfern dort Leute interviewt. Und zum Beispiel in diesem Dorf, wo Uru Jeremia wohnt, da habe ich quasi das gesamte Dorf interviewt, also nicht nur ihn. Sondern wir sind dann in die Dorfschule und da saßen wir und ich hatte meinen Übersetzer, weil er schlechtes Französisch nur gesprochen hat und hatte meinen Übersetzer und dann habe ich quasi einen Dorfbewohner nach dem anderen gefragt um ihre Lebensbedingungen und quasi wie ihre Landwirtschaft läuft und wie das Wetter sich verändert hat vor allen Dingen auch, ne? Und weil ich wusste, dass die Probleme sind, die man mir vorher gesagt hat, die dort sind und ich wollte wirklich anhand der Menschen wissen, okay, wie ist deren Wahrnehmung? Also wie fühlen sie, dass ihr Leben sich verändert hat in den letzten 10, 20 Jahren? So, das wollte ich wissen. Ja, und wie das so ist, man muss sich vorstellen, dass es ein Dorf war, dass diese Leute hatten noch nie einen Journalisten gesehen. Also das ist, glaube ich, dass man sich auch vorstellen muss, wenn man mit so Leuten redet. Die dachten alle, ich komme von irgendeiner NGO oder ich bin Entwicklungshelfer. Aber sie hatten noch nie, also sie wussten gar nicht, was ein Journalist ist. Sie haben es gar nicht verstanden. Okay. Und sie haben mal gedacht, ich will ihnen irgendwie helfen. Und das ist natürlich ein sehr spezielles Verhältnis, ne? Dass man dann versucht zu erklären, was man hier macht und dass man sagt, ja, aber ich will eure Probleme mit nach Deutschland nehmen und die Leuten erzählen etc. und waren ganz aufgeregt und wussten gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Ist auch logisch, wenn man wirklich, wie gesagt, in diesem total da gibt es halt quasi noch nicht mal Elektrizität. Und ich habe mir am Ende den Jeremia rausgenommen, weil der, wie das bei so Reportagen ist, derjenige war, der mir auch wirklich sein Feld zeigen wollte und der außerdem angefangen hatte, nach Alternativen zu suchen. Also das Problem bei diesem Dorf war, und das ist bei ganz vielen Dörfern in Benin so, also erstens hat sich das Wetter verändert, das heißt, die Regenzeiten verschieben sich, das ist das eine Problem, also das ist quasi eher ein Klimawandelproblem. Und on the top kommen einfach lokale Probleme darauf, nämlich Entwaldung, das heißt, dass es einfach eine starke Abholzung ist, weil die Menschen dort mit Holz heizen beziehungsweise kochen. Und dadurch gibt es Erosion und das trägt die Böden ab und dafür verlieren die Böden krass an Qualität und Fruchtbarkeit. Und hinzu kommt einfach ja, Monsanto, Bayer, die dort einfach Pestizide verkaufen für die Baumwollproduktion, weil es die am meisten bringt. Ne? Und dadurch laugt einfach der Boden noch mehr aus. Und wir sind dann auf sein Feld gefahren und da hat er mir halt, da lagen wirklich noch auch die Pestizidflaschen vom Nachbarfeld rum. Also, okay. Das ist ganz gruselig gewesen. Und dann hat er mir diesen Sand gezeigt und ich war damit auch mit einem Agraringenieur da. Und wir haben uns diesen Sand an, das ist wirklich nur Sand. Also da ist kein Leben mehr drin in diesem Boden. Ja? Und das heißt, diese Leute dort, die müssen halt irgendwie diesem Boden wieder Fruchtbarkeit zurückgeben. Weil wenn es halt nicht mehr richtig regnet oder nur unregelmäßig oder stark regnet und diese Böden so ausgelaugt sind, das ist quasi ein total gefährlicher Cocktail für einen Bauer. Ne? Also der kann da wirklich irgendwann nichts mehr anbauen. Beziehungsweise er hat mir gesagt, er hat 30% Ernteausfall, also Erträge gehen um 30% zurück. Und das schon seit Jahren, immer wieder, immer mehr. Und irgendwann, und das ist dann eben das, was sozial darauf folgt, das eine ist dieses Ökologische, wie gesagt, und auf der anderen Seite, die Folge ist, dass dieser Mann mit seiner Familie irgendwann gehen muss. Oder er versucht halt, diesen Boden zu retten. Das wollte ich einfach zeigen, dass die Leute halt nicht weggehen. Und er hat auch gesagt, ich bin 70 Jahre, ich will hier nicht weg. Ne? Also, dass man das auch den Leuten hier auch in Deutschland zeigt, diese Leute haben überhaupt kein Interesse, irgendwo hier in Berlin oder in München zu leben, sondern die wollen da bleiben, aber sie können halt teilweise nicht mehr. Ne? Also was sollen sie machen? Und natürlich fängt dann aber erstmal quasi die Binnenvertreibung an. Das heißt also, die gehen dann los und versuchen irgendwo anders sich ein Feld anzulegen. Aber da sind dann schon wieder andere Leute. Dann kommt das lokal zu Konflikten. Also es geht ein Konflikt um Boden dort los. Und irgendwann müssen sie halt in andere Länder, in die Nachbarländer und irgendwann kommen sie nach Europa. Und das wollte ich einfach nur zeigen, dass dann quasi angefangen von diesem sandigen Boden von Jeremia, quasi, dass das eine wahnsinnige Auswirkung hat. Ne? Und dass er, wie gesagt, er ist auch kein Einzelfall. Mhm. Und das eben, was ich da vor allem auch zeigen wollte, ist, dass einfach ökologische und soziale Konflikte sehr eng beieinander liegen. Es ist halt, wie gesagt, wenn man immer so sagt, es ist ein Ökoproblem. Ökoprobleme haben immer was mit sozialen Problemen zu tun. Und diese Last müssen am Ende nicht nur die Leute selber, sondern wir alle tragen. Ne? Also diese Verantwortung.
Ein anderes Beispiel, eine andere Reportage von Ihnen, da geht es um eine sogenannte grüne Moschee oder Solarmoschee in Marokko. Und da zeigen Sie jetzt zum Beispiel auf, wie wichtig es ist, dass man gesellschaftlich auch agiert, dass man als Gruppe sich diesem Thema Solarenergie widmet. Vielleicht können Sie das auch nochmal erzählen, wie das, was dieses Beispiel dieser grünen Moschee, was ja jetzt ein ganz positives Beispiel ist, dass man dort sich Leute zusammentun und sagen, wir setzen auf Solarenergie, oder? Wollen Sie das Beispiel nochmal nennen? Das genau. Geht in eine ganz andere Richtung eigentlich.
Das stimmt. Also ich habe auch versucht, in den Reportagen nicht nur, also es gibt ja viele jetzt diesen sogenannten Solution-Journalism, ne, die quasi also nur zeigen, was man irgendwie besser machen kann. Das finde ich auch alles richtig. Aber ich finde, der Klimawandel ist eben, und die Folgen des Klimawandels sind so komplex, dass man einfach verschiedene Sachen zeigen muss. Und in Benin konnte ich teilweise auch was Positives zeigen, aber nicht sehr viel, vor allem einfach die schwierigen Situationen vor Ort. Bei dem Beispiel mit den grünen Moscheen war es beispielsweise so, das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wie man versucht, mit Bildung und Aufklärung was zu machen. Und dass das nämlich auch nicht immer nur von außen kommen muss, dass es halt irgendwie die Europäer sind, die dann irgendwie dem Entwicklungsland irgendwas erzählen, sondern dass auch die Länder selbst im Süden sehr wohl dieses Problem verstanden haben und dann versuchen, über ihre Kanäle die Leute mitzunehmen. Und in diesem Fall war das eine Ausbildung von Imamen, denen anhand des Korans die Energiewende erklärt wurde, was ich sehr schön fand. Das heißt, sie haben versucht, im Koran selbst so ein urgeologisches Bewusstsein im Koran selbst zu finden. Ne? Also das Verhältnis zur Natur, welches Verhältnis haben sie zur Natur, zur Erhaltung der Natur. Das, was eigentlich die Christen auch mit der Bibel machen oder was der Papst mit seiner Enzyklika macht etc. Ne? Also das Ganze findet quasi auch im Islam statt. Und was ich das schön finde da, und ich weiß gar nicht, ob das ja auch im Christentum hier vor Ort gibt, dass es halt so richtige Kurse gibt, dass man den Leuten, die wirklich zu vielen Hunderten und Tausenden Leuten jede Woche sprechen, dass man denen halt diese Ausbildung mitgibt und die vermitteln dann dieses Naturbewusstsein halt weiter an ihre Gläubigen. Und das ist natürlich eine Wahnsinns, ja, eine irre Sache, wie man quasi durch solche Kanäle Leute aufklären und Bewusstsein schaffen kann. Ja.
Und Sie stellen Ihre Moscheen eben zur Verfügung oder die werden genutzt, um Solarpaneele drauf zu installieren und die Gemeinde oder den Ort mit Solarenergie zu versorgen. Ne? Das, so ist es doch.
Genau, das kommt noch on the top mit drauf. Das fand ich auch gut. Aber sage ich mal, wichtiger fand ich, dass Sie quasi durch über Ihren Glauben anfangen, das Bewusstsein für, also erstmal für Nachhaltigkeit und für Klimawandel zu vermitteln. Das fand ich halt das Spannende, dass da so ein Bewusstseinsshift stattfindet, ne? Und dass die das dann wieder weiter vermitteln, quasi Imam als die zentrale Figur, die ich eben einen wahnsinnigen Einfluss auf die Menschen haben, ne? Genau.
Aber das klingt jetzt vielleicht so für den Zuhörer, als ob Sie nur im Afrikanischen unterwegs sind. Sie gehen wirklich ganz weit. Da ist die Geschichte des Finnen Timo Rautagjoki, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der davon träumt, eine arktische Eisenbahnstrecke zu bauen, weil er glaubt, wenn jetzt doch so viel dort die Gletscher schmelzen, dass man mal eines Tages sozusagen über den Nordpol oder Sie können das besser ausdrücken, wo genau eine Alternativstrecke zum Suezkanal finden kann. Oder wir haben das Beispiel von Umweltaktivisten in Washington D.C. Sie sind im Wattenmeer unterwegs gewesen. Sie berichten über die Veränderungen für den Bordeaux-Wein in der Region Bordeaux. Also sie zeichnen ein ganz breites Spektrum auf. Ich finde, dass es für den Leser wirklich sehr anregend ist, dass sie nicht sich auf ein Land, eine Region fokussieren und auch nicht vielleicht auf diese Länder, die wir sowieso denken, dass die mehr Hilfe bräuchten, wo es besonders gravierend ist, sondern sie zeigen eigentlich wunderbar auf, dass man braucht nur vor die Tür gucken und dort hat man auch Beispiel, wie der Klimawandel schon wirkt und wie das alles ineinander greift. Wen haben Sie im Kopf, für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Was haben Sie sich dabei gedacht?
Also am Anfang habe ich diese Geschichten, also viele Geschichten habe ich geschrieben, da hatte ich noch gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Und irgendwann bin ich, also wenn man in so vielen unterschiedlichen Ländern ist und immer wieder, man macht zwar das gleiche Thema, aber jedes Mal ist das Thema anders. Das ist ja das Verrückte bei diesem Klimawandelthema, dass man quasi nicht irgendwo hingeht und überall die gleichen Fragen stellt oder irgendwie das Gleiche vorfindet, sondern das halt in sehr, sehr verschiedenen, unterschiedlichen Facetten behandeln kann und muss. Und deswegen habe ich angefangen, am Anfang habe ich mir gar nicht darüber den Kopf gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, das ist langsam, hat das wirklich so eine Komplexität und du hast so viele Geschichten zusammen. Und alle haben mir vor allen Dingen, die mich kennen und die Redaktion haben gesagt, Mensch, du musst irgendwas machen, das mal alles zusammenzuführen, weil es eine unglaubliche Bandbreite ist von Sachen zu einem Thema, die du da zusammen hast. Und dann habe ich mir überlegt, ja, also es geht vor allem darum, also damals war das auch noch ein bisschen so, also ich habe das Buch 2016-17 geschrieben und man muss sagen, die Situation war da auch noch ein bisschen anders. Das heißt, das Thema war schon irgendwie auch in den Medien und in der Politik angekommen natürlich. Aber nicht so wie heute. Ne? Wir haben ja 2018 einen extremen Boom gehabt mit dem Thema durch diesen Dürresommer etc. Und das war ja damals alles noch nicht gewesen. Ne? Das war also, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, war es, sage ich mal, schon präsent, das Thema, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie wir es heute kennen. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es gut, die Leute mal mitzunehmen auf so eine Reise, um ihnen eben zu zeigen, dass es hier nicht nur darum geht, irgendwie wissenschaftliche Fakten zu verstehen oder dass es so eine trockene Materie ist, sondern ihnen zu zeigen, dass das auch nicht so ein rein naturwissenschaftliches Thema ist, sondern dass wir quasi, also ich bin beispielsweise Historikerin, dass das gesellschaftliche Folgen hat, ne? Also diese Veränderungen, die wir heute erleben, also dass quasi ein naturwissenschaftliches Phänomen extreme soziale Auswirkungen hat. Und das war dann eigentlich mein Ansinnen, weil ich auch in persönlichen Diskussionen und auch in Interviews immer wieder gemerkt habe, dass es so schwer ist, das Phänomen des Klimawandels, wie gesagt, ist heute eine andere Situation, aber damals war es noch so, einfach schwer war, den Leuten zu vermitteln. Also heute haben wir, wie gesagt, die Dürren und die Deutschen wissen jetzt mittlerweile selber, dass es ihnen an den Kragen geht, sage ich mal. Und also Stichwort Waldsterben und Kalifornien. Und also jetzt haben wir das alles. Aber damals war das nicht so präsent, ne? Dass das wirklich konkrete Auswirkungen für den Menschen selbst hat. Und viele haben diese Zusammenhänge damals nicht gesehen. Und was ich machen wollte, ist wirklich sie also eben mitnehmen auf diese Reisen und wirklich auch eintauchen in die Geschichten dieser Menschen, und zwar auch für reiche und arme Menschen. Das ist ganz wichtig, das haben Sie auch schon in der Anmoderation gesagt. Das heißt also, in Florida, die Leute haben die gleichen oder ähnliche Ängste, obwohl sie vielleicht viel mehr Wissen haben als der Bauer in Benin, der natürlich das Wort Klimawandel nicht kannte. Der wusste einfach nur, dass der Regen nicht mehr regelmäßig kommt, ne? Wohingegen in Florida die genau wussten, was passiert, aber dann wieder der Nachbar gesagt hat, es gibt keinen Klimawandel, also wieder Klimaleugner waren. Ne? Also so unterschiedliche Wahrnehmungen. Und auf diese Reise, habe ich gesagt, wollte ich die Leute aber mitnehmen, um ihnen eben zu zeigen, welche gesellschaftlichen Folgen und Veränderungen das hat und wie die Leute anfangen umzudenken und wie sie mit dem Alltag mit diesem Problem umgehen müssen. Dass es eben nicht was Abstraktes ist, sondern ganz konkret Folgen hat für die Menschen.
In Ihrem Buch sagen Sie, den Klimawandel spüren zuerst jene, die noch mit der Natur leben, also Landwirte, alle, ja, die auch an den Küsten leben, merken das einfach stärker. Und Sie sagen, während der Städter, der merkt sowieso nicht so viel von den Jahreszeiten. Der größte Teil der Bevölkerung auf der Welt lebt aber in Städten und verursacht ja auch stark den Klimawandel in der Art, wie wir in den Städten leben. Würden Sie das immer noch so sehen, dass Sie sagen, der Städter, ich habe das Buch vielleicht auch ein bisschen für den Städter geschrieben, oder sagen Sie, das ist jetzt seit, wie Sie sagten, es hat sich geändert. Wir hatten 2018 den legendär heißen Sommer. Das ist bei jedem mittlerweile angekommen?
Genau, also ich habe es, denke ich, für alle geschrieben, weil auch der Landwirt, glaube ich, den interessiert das, wie das anderen Landwirten geht oder anderen Bauern, sage ich mal, auf der Welt, ne? Dass er auch nicht alleine ist mit dem Problem. Deswegen, das ist ja gerade das Interessante daran, dass es eben ein globales Phänomen ist. Und ich finde, wenn die Leute verstehen, dass sie nicht alleine damit sind, sondern dass wir alle zusammen dieses Problem haben, darum ging es mir halt einfach. Ne? Und dass wir, egal ob wir der Bauer in Benin sind oder der Villenbesitzer in Florida, dass wir alle an dem gleichen Problem stricken müssen. So, ne? Das ist die eine Sache. Das zweite ist, natürlich ist es so. Also ich würde sagen, auch es ist immer noch so. Natürlich haben die Städter mittlerweile durch diese Hitzewellen, die natürlich in einer Stadt besonders schlimm sind, weil es zu wenig Schattenplätze gibt und zu wenig Abkühlungsmöglichkeiten. Und wenn es hier wirklich 35, 40 Grad sind, auch in Berlin oder in München, dann ist es auch extrem anstrengend und sterben auch vor allen Dingen viele Leute aus Risikogruppen. Das ist natürlich ein Problem und das ist mittlerweile durch diese Dürre und Hitzesommer auch angekommen. Aber trotzdem ist es immer noch eindringlicher. Also beispielsweise meine Mutter, wenn ich persönlich erzählen darf, wohnt mitten im Harz in so einem Försterhaus. Und wir hatten, also der Wald, der sieht so schrecklich aus. Und sie hat das jeden Tag vor der Tür, ne? Diese abgestorbenen Fichten, die da quasi stehen. Und die Leute kommen und die kriegen Angst, wenn sie das sehen. Und sie betreibt selber ein Café, das heißt, sie macht also Tourismus. Und das heißt, die Leute, die da hinkommen, sagen sie, oh, hier sieht es ja jetzt nicht mehr so schön aus. Ne? Das heißt, sie sind entweder geschockt oder kommen dann nicht mehr. Gut, jetzt Corona können nirgendwo anders hinreisen, aber ich sag mal, trotzdem, es hat auch Auswirkungen dann auf den Tourismus. Ne? Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass, wie gesagt, meine Mutter jeden Morgen den Klimawandel vor der Tür hat. Und das ist natürlich bei uns in der Stadt nicht so. Ne? Da merken wir diese, wir merken ja kaum, dass es Winter und Sommer und Frühling ist, sage ich mal, ein bisschen salopp. Das merken wir vielleicht an der Temperatur, aber ansonsten, okay, Blätter ran, Blätter ab. Aber wir haben natürlich in der Stadt nicht diese Naturnähe, die wir auf dem Land haben. Das ist definitiv so. Und deswegen merken das natürlich Leute, die da mittendrin wohnen, viel, viel schneller als wir, die wir quasi relativ in unseren klimatisierten Stadtwohnungen hier wohnen. Ne? Aber wie gesagt, trotzdem denke ich, dass die Situation heute eine andere ist. Und wir hatten es ja erst vor ein paar Wochen mit den Waldbränden in Kalifornien. Ich meine, das war ein gutes Beispiel dafür, dass dann die Natur nämlich auch irgendwann in die Stadt kommt. Also da, wo San Francisco komplett im roten Nebel war von den Waldbränden, da gibt es dann auch keine Unterscheidung mehr zwischen Stadt und Land. Und das fand ich auch besonders eindrücklich. Da kann man nicht mehr sagen, oh, die auf dem Land haben ein Problem, wenn es da brennt, sondern da kam das Feuer dann in die Stadt. Und ich glaube, spätestens dann wurde irgendwie klar, dass wir alle dran sind. Ne?
Ehe wir vielleicht dazu kommen, darüber zu reden, was Sie meinen, was jetzt zu tun ist, gäbe es noch vielleicht eine Reportage, wo Sie sagen, die hat mich oder da das Projekt, was Sie da kennengelernt haben und uns für uns Leser jetzt beschrieben haben, hat mich besonders beeindruckt. Was wäre Ihre Reportage, die Sie sagen würden, die muss man gelesen haben? Natürlich alle, klar, sind alle wunderbar, aber welche wäre oder wo Sie am meisten Emotionen vielleicht mit verbinden?
Ja, also klar, ich bin natürlich bei allen, alle haben mich sehr bewegt und ich habe auch wieder neue Reportage gemacht, die mich auch sehr bewegt haben und es lässt mich nicht kalt. Auch die Menschen, die ich dort treffe, lassen mich nicht kalt. In dem Moment, wo ich die Reportage mache, bin ich natürlich professionell und versuche das nicht zu zeigen, aber hinterher, wenn man sich das vergegenwärtigt, sind das schon teilweise sehr heftige Sachen. Eine Sache, die mir wirklich bis heute irgendwie so ein bisschen auf den Magen liegt, sage ich mal, ist die Geschichte in Uganda, in Ostafrika. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man halt den Klima, auch den Klimaschutz anders erzählen kann. Also man denkt immer hier in Deutschland, Klimaschutz, alles ist gut, was Klimaschutz ist und Aufforstung ist gut und wenn wir nur einen Baum pflanzen, dann wird alles gut. Und ich habe es mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, dass man mit so ganz einfachen Denkmustern und Schemen da auch nicht weiterkommt. Das ist halt nicht schwarz-weiß und einfach nur einen Baum zu pflanzen, kann gut und kann schlecht sein. Und das habe ich zum Beispiel mit dieser Reportage in Uganda versucht zu zeigen und deswegen ist mir die auch besonders wichtig, weil ich das auch wichtig finde, dass auch Leute, die das Klimathema verstanden haben, sehen müssen, dass trotzdem die Sache ist, wie wir quasi Klimaschutz machen, ist auch nochmal eine ganz, ganz große Frage. Ne? Und wir können da auch verdammt viel falsch machen. Und in Uganda ist ein Beispiel, wie man Klimaschutz halt auch falsch machen kann und wie viel Greenwashing da drin stecken kann. Und da ging es beispielsweise darum, dass dort norwegische und deutsche Firmen Holzplantagen und industrielle Holzplantagen angelegt haben auf dem Grund und Boden, wo eigentlich Leute gewohnt haben. Ne? Also da gab es verschiedene Dörfer, die da seit teilweise Nomaden, teilweise ansässige Leute, die dort schon Bauern, die dort schon ewig und drei Tage leben. Genau, und dann kommen halt die europäischen Konzerne und machen das sogenannte Landgrabbing. Das heißt, sie kriegen die Landrechte von der Regierung verkauft, obwohl auf diesem Land Leute leben. Da kann man jetzt nicht sagen, wer ist jetzt schuld, die Europäer oder die Regierung von Uganda. Der Punkt ist, dass dann dort Bäume gepflanzt werden auf dem Gebiet, wo eigentlich Menschen leben. Und ich war in so Dörfern gewesen und da muss man sich vorstellen, und das war für mich so der Schock. Also als Deutscher ist für mich der Wald was Gutes. Ne? Also bei uns auch in der ganzen Geschichte, die wir haben, der Wald ist so was Mystisches, Gutes, was bei uns so eine gewisse Tradition hat. Deswegen ist Wald immer gut konnotiert, positiv konnotiert. Und dann kam ich dahin in dieses kleine Dorf nirgendwo. Und die Leute sagen, ja, hier, schauen Sie. Und dann standen da überall diese Kiefern. Und diese Kiefern sind quasi teilweise richtig an die Häuser der Leute rangepflanzt worden von den Firmen. Und die waren quasi umzingelt von diesen Kiefern. Und sie wussten, sie mussten gehen, weil je größer die werden, also irgendwann haben sie halt alle keinen Platz mehr. Und so wurden sie halt Stück für Stück weiter Richtung Viktoriasee, also diesen großen See, den es dort gibt, vertrieben, weil die Bäume haben sie, also oder die Baumplantage hat sie immer weiter in Richtung See gedrückt und irgendwann, ja, haben sie dann halt keinen Grund und Boden mehr. Das ist halt diese Vertreibung, das Landgrabbing, was dort stattfindet. Und da habe ich das erste Mal, und die haben auch gesagt, die Bauern, was wollen wir mit diesen Bäumen? Wir können mit den Bäumen nichts anfangen. Von den Bäumen können wir nicht leben, die Bäume können wir nicht essen. Und wir dürfen auch gar nicht mehr in diese Plantagen rein. Ne? Also das heißt, sie dürfen die auch nicht mehr betreten. Da sind dann quasi Security-Trupps von diesen europäischen Holzfirmen rumgelaufen mit Hunden, die Leute aus diesen Plantagen vertrieben haben. Ja? Also, und das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, Klimaschutz ja und Bäume pflanzen ja, aber zu welchem Preis? Und das Zweite ist, wird denn dadurch wirklich CO2 eingespart? Also, und das habe ich da versucht in dieser Reportage zu zeigen, um einfach zu zeigen, dass dieser Hype um wir pflanzen Bäume und dann wird alles gut, viel zu kurzsichtig gedacht wird. Und gerade, man muss halt, wie gesagt, das Ökologische und das Soziale immer aufwiegen. Das ist einfach ganz wichtig. Und in dem Beispiel ist es besonders drastisch, weil irgendwie scheinbar gefühlt Europa davon ausgeht, dass man ganz Afrika mit Bäumen pflanzen kann, weil da wohnt ja keiner. Und das habe ich so ein bisschen versucht zu zeigen. Und hinzu kam dann auch noch, dass an dem einen Unternehmen ein FDP-Politiker beteiligt war. Und solche Geschichten, die kamen dann natürlich dann noch on the top drauf. Ne? Aber das war so ein richtig, sage ich mal, ja, so ein kleiner Skandal, den ich da aufgedeckt habe, weil auch niemand damit gerechnet hat, dass da irgendein deutscher Journalist mal hinkommt. Das ist ja das Nächste. Ne? Also es ist halt super schwer, diese Projekte ausfindig zu machen und dann jemanden zu haben mit Übersetzer und Fahrer und das alles organisieren, um dann da wirklich in diese abgelegenen Dörfer zu fahren. Das macht ja sonst auch niemand. Also der Aufwand ist viel zu groß, sage ich mal. Ne? Ja. Und deswegen war mir das besonders wichtig. Ja.
Ich fand, mich hat das auch sehr aufgerührt, weil ich hatte gerade vor ein paar Tagen eine Veranstaltung hier in Frankfurt. Also Veranstaltung ist falsch. Es gibt einen Verein, der sich gegründet hat und der Initiator ist jemand vom Bundesumweltamt, der genau das sagt. Er sagt, hört auf, die letzte Plastiktüte nachzudenken, die letzte Plastiktüte hier zu recyceln. Was wirklich was bringt für den CO2-Ausstoß oder um ihn zu reduzieren, ist eben Aufforstung. Gebt lieber Geld für Projekte eben in der dritten Welt, wo Aufforstung passiert. Das war jetzt gerade für mich vielleicht 10 Tage her. Und dann erfahre ich durch Ihre Reportage, dass das eben gar nicht so einfach zu sehen ist. Also das macht natürlich jetzt dieses Moment für uns, für mich als Leser, ja, was soll ich denn eigentlich tun? Ist das jetzt wieder schlecht, wenn ich da Gelder gebe für irgendeine Aufforstung? Oder was kann ich machen? Das steht ja am Ende eigentlich dieses ganzen Buchs, dass man so für sich denkt, ja, also was tue ich? Was würden Sie sagen? Ist das jetzt völlig Unsinn zu sagen? Man würde zum Beispiel bei diesem Verein sich beteiligen, engagieren und gibt Geld für so ein Aufforstungsprojekt. Muss man genau schauen? Was sagen Sie? Was muss passieren?
Ja, also ich finde generell Aufforstungsprojekte wirklich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ja mehrere dort besucht und das ist auch in anderen afrikanischen Ländern nicht anders, die finde ich wirklich, wirklich schwierig. Und vor allem, weil da meistens wirklich Holzkonzerne dahinter stecken. Das heißt, die forsten auf, ernten dann das Holz und machen daraus Möbel oder Brennholz. Das hat ja nichts mit Klimaschutz zu tun. Also die Klimabilanz ist quasi plus minus null. Ne? Also man speichert das CO2 und dann wird es aber wieder abgeholzt. Das heißt, bei Aufforstung kann man nie wissen, was mit dem Holz passiert hinterher. Es kann ja auch ein Waldbrand. Wir haben ja so viele Waldbrände, dann ist alles für die Katze. Ne? Also das halte ich, deswegen, man muss halt schauen, wenn ich irgendwo spenden will, das ist ja alles schön und gut, aber was für Klimaschutzprojekte und was macht wirklich Sinn? Und ich würde sagen, Aufforstung ist eine ganz schwierige Sache. Und wenn, dann muss man halt, das sagen auch nicht nur ich, sondern das sagen Forstwissenschaftler, ich habe sehr viele von denen interviewt, weil ich auch gefragt habe, welche Klimabilanz haben denn solche Plantagen? Mischwälder, ne? Also nicht irgendwelche Monokulturen, sowas muss halt achten, was ist das für ein Wald? Wald ist nicht gleich Wald. Und wie gesagt, diese Aufforstungen, die ich da gesehen habe, das sind Holzplantagen, das sind keine Wälder. Ne? Also genau, deswegen, da muss man halt lernen zu differenzieren und es ist wirklich wichtig, dass die Leute, das ist halt, wie gesagt, dieses Greenwashing. Man muss sich vor Greenwashing schützen und das findet einfach im Klimaschutz sehr, sehr häufig statt. Das ist so die erste Sache, die ich sagen würde, also Aufklärung, weil natürlich viel Schindluber mit diesem Begriff Klimaschutz getrieben wird. Und das Zweite ist, also mich erschockt auch, dass da jemand vom Umweltbundesamt sowas sagt. Weil die andere Sache, man kann ja Wälder schützen, ne, die schon bestehen. Aber die Frage ist dann, wie man aufforstet. Ne? Und das einfach so zu sagen, finde ich sehr, sehr schwierig. Das Zweite ist, die Probleme quasi komplett in südlichen Länder abzuwälzen und zu sagen, ja, wir lösen das da und wir können hier irgendwie so weiterleben, wie wir hier leben, finde ich auch schwierig, weil wir ja quasi in den reichen Ländern die Verursacher dieser ganzen Krise sind. Natürlich kommen auch Entwicklungsländer und Schwellenländer jetzt nach und haben natürlich auch einen entsprechenden CO2-Ausstoß. Aber ich habe das in meinem Buch so schön auch aufgeschlüsselt in den Kästen. Wenn man das vergleicht, also ein durchschnittlicher CO2-Verbrauch von einem Deutschen pro Jahr sind irgendwie 10 Tonnen oder 9 Tonnen jetzt noch. Und bei jemandem aus Uganda sind es halt 0,5 Tonnen. Das ist einfach kein Vergleich. Und dann zu sagen, wir leben hier auf großem Fuß und dann tragen wir das quasi auf dem Rücken der Leute in Uganda aus und dann können wir da Bäume pflanzen. Das finde ich einfach absurd. So, und das ist so die eine Sache. Und dann ist die Frage, okay, wie Sie sagen, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Und ehrlich gesagt, ja, ich finde das wichtig, dass jeder bei sich selber anfangen muss. Und das ist natürlich auch die große Rhetorik. Aber sie lenkt auch ein bisschen von dieser politischen Verantwortung ab. Weil ich persönlich glaube, dass es immer nur eine Minderheit sein wird, die wirklich nachhaltig lebt in der Gesellschaft. Wenn das quasi nicht Gesetz ist und wenn das keine Regeln gibt, dann wird die Mehrheit sich nicht entscheiden, kein SUV mehr zu fahren, kein Plastik mehr zu benutzen etc. Also Hut ab vor allen Pionieren, die vegan sind und ohne Müll leben etc. Das finde ich alles gut. Und natürlich hat es eine sehr wichtige Wirkung auch nach außen. Aber die Mehrheit wird das nie tun. Sie wird es nie tun, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Also davon bin ich fest überzeugt. Und man sieht ja auch, wie viele Veganer und Vegetarier beispielsweise wir jetzt haben. Das liegt irgendwo bei 1-2%. Und das wird sich auch nicht groß verändern, glaube ich. Der Punkt ist, dass man Alternativen den Leuten bieten muss, die aber auch überzeugen. Und das nächste ist, also bin ich davon überzeugt, eben Regeln und Gesetze. Also ich kann ein Beispiel sagen, also wenn wir das Rauchen zum Beispiel nehmen, das ist immer so das beste Beispiel. Vor 30 Jahren, ja, wenn dein Familienvater rauchend im Auto saß und hinten saßen 3 Kinder, hat kein Mensch was gesagt. Es war normal. Also es hat niemanden gestört, dass da irgendwie die Kinder vollgepafft wurden. Heute ist das der größte Rabenvater, den man sich vorstellen kann und der kriegt auch einen auf den Dates. Ne? Mhm. Und das ist Bewusstseinsänderung. Das ist aber nicht gekommen, weil die Raucher irgendwann alle eingesehen haben, oh, ist schlecht für meine Kinder. Nein, natürlich nicht. Sondern es gibt strenge Rauchgesetze, ja? und Regelungen. Und man darf auch nicht mehr in Restaurants rauchen und nicht mehr in Cafés etc. Und das kam aber von oben. Und ich glaube, ohne diese Politik, ohne starke Aufklärung natürlich über diese Plaketten etc. Und das kommt nicht von irgendwo her. Und das ist in ganz vielen Beispielen ist das so. Bewusstseinsänderung ja, aber die muss auch von top-down kommen. Ja, also nur von bottom-up, wir versuchen mal alle was bei uns selber, wird der große Umschwung oder der große Wandel nicht kommen, davon bin ich überzeugt.
Also was würden Sie sich wünschen, wenn man das nochmal so konkret sagt? Sie würden sich wünschen, dass sich politisch was ändert? Dass so eine Konferenz, wir hatten ja darüber gesprochen, über Kopenhagen, Paris hat ja diesen Abschluss gebracht, war ja so ein Durchbruch, wobei wir alle ja, glaube ich, denken, naja, da könnten jetzt auch mal auch dort Taten folgen. Was wäre so Ihre Perspektive jetzt für uns, unsere Zuhörer? Was müsste passieren, was sollte jetzt kommen?
Ja, also ich glaube schon, dass die Politik handeln muss und zwar entschlossen handeln muss. Die Sache ist, wir sind jetzt an der Schwelle zu dem Punkt, wo es wirklich politische Veränderungen geben wird. Ja? Also wir haben jetzt das Klimapaket, wir haben ein Klimagesetz in Deutschland, wir haben auf europäischer Ebene Green New Deal. Das war alles, als ich das Buch geschrieben habe, noch gar nicht spruchreif. Ne? Also es hat sich doch relativ schnell was getan. Aber wir haben natürlich das dicke Erbe, dass 30 Jahre lang fast also sehr, sehr wenig passiert ist. Ne? Wir haben jetzt immer noch 80% fossile Energien und wir haben nur quasi eigentlich im Stromsektor groß was bewegt in Deutschland, also grüne Energie. Ansonsten ist halt in den Bereichen Verkehr oder Landwirtschaft etc., es sind ja ganze Bereiche, wo überhaupt noch gar nichts passiert ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und was jetzt, was man nur hoffen kann, ist, dass jetzt passiert, dass es jetzt wirklich die Politik mal anfängt und entschlossener ist, weil einfach es gibt auch kein Verstecken mehr. Also wir haben jetzt die Ziele, die wir haben und wir haben quasi ein Fenster von 10 bis 30 Jahren, wo wirklich was passieren muss. Und die Politik kann sich jetzt halt auch nicht mehr wegducken, quasi wie sie es die letzten 30 Jahre, sage ich mal, gemacht hat. Ne? Und deswegen ist jetzt die Frage natürlich in den nächsten Jahren, wird es einen hohen CO2-Preis geben, ne, der jetzt festgelegt ist von der Bundesregierung, ist ja relativ niedrig, aber wie schnell wird der steigen, davon wird alles abhängen. Ne? Also wie teuer wird quasi das klimaschädliche Gas CO2? Und das ist nicht was, was ich löse, wenn ich sage, oh, ich weiß nicht, ich fahre jetzt von mir aus weniger Auto, das kann ich auch machen. Aber der Punkt ist, dass es alle machen, dafür brauchen wir halt den hohen CO2-Preis und dass, weiß ich nicht, Elektromobilität billiger wird. Und dass wir beispielsweise Tickets für den öffentlichen Nahverkehr haben, die nicht mehr wie in Berlin 900 Euro pro Jahr kosten, sondern nur noch 300. Also das sind Veränderungen, die Verhaltensveränderungen nach sich ziehen. Ja? Mhm. Und ohne die wird es schwierig werden. Und dann kann man sich jetzt überlegen, okay, wie erreicht man das? Also entweder Wahlverhalten, die Politiker auf ihre Worte hin prüfen, also je nachdem, was es da für Möglichkeiten gibt, was man da machen kann. Ne? Mhm.
Herzlichen Dank für diesen Ausblick. Vielleicht zum Abschluss. Wir müssten, glaube ich, zu Ende kommen jetzt. Sind Sie weiter auf Reisen? Sammeln Sie weiter so Reportagen, wie wir sie da in dem Buch lesen können?
Auf jeden Fall bin ich weiter unterwegs. Und ich war dieses Jahr, konnte ich ja leider nicht so viel reisen, weil wir Corona hatten. Natürlich gibt es auch in Deutschland gute Geschichten, aber ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel in Norwegen, weil jetzt geht es auch immer mehr um diese großtechnischen Lösungen des Klimaschutzes, was auch wirklich sehr interessant ist. Und in Norwegen habe ich beispielsweise was zur unterirdischen CO2-Speicherung gemacht. Also wirklich jetzt mittlerweile auch die Ideen, okay, wir haben so viel CO2, was machen wir damit? Wir versuchen sie unter der Erde zu speichern. Also ich versuche jetzt auch gerade so menschliche Geschichten zu erzählen, aber eben auch von diesen ja wahnsinnigen Großprojekten, die jetzt angeschoben werden, um das Klima zu retten. Und das ist auch wirklich ein sehr spannendes Thema. Und im Juni, letzten Juni, ist ja mein zweites Buch erschienen, das ich zusammen mit Annika Jüris geschrieben habe, die Klimaschmutzlobby, wo wir uns vor allen Dingen mit Akteuren beschäftigen, die die letzten 30 Jahre auch Klimaschutzgesetze, also ehrgeizige Klimaschutzgesetze verhindert haben. Ja. Und worüber das dritte Buch ist, das kann ich jetzt noch nicht verraten.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, weiter von Ihnen zu lesen und wie in diesem Fall von Ihnen zu hören. Das war ein spannendes Gespräch, das Sie uns so mitgenommen haben in dieses wirklich vielschichtige, komplizierte, uns aber doch gleichzeitig sehr, sehr, sehr betreffende Thema des Klimaschutzes und der Klimaveränderungen, die, wie wir beide ja jetzt auch festgestellt haben, nochmal wirklich jedermann mittlerweile zu spüren bekommt. Ich würde auch immer persönlich sagen, 2018 war die Zäsur, wo einfach die Leute bemerkt haben, auch hier in den Städten, in Frankfurt zum Beispiel auch und in Hessen ganz stark, wie die Bäume im Rhein-Main-Gebiet absterben und da dann der Versuch in der Forstwirtschaft zu sagen, wir forsten wieder auf und das Ergebnis ein Jahr später war, die Bäume kommen nicht durch, man müsste sie im Wald gießen. Dieser Reflex, na, dann kommen neue hin, dann werden die schon groß, der funktioniert nicht mehr. Und wie gesagt, man sieht es ja jetzt, wenn man, wie Sie es vom Harz mit Ihrer Mutter beschreiben, so könnten Sie hier durchs Rhein-Main-Gebiet fahren, durch den Taunus von Frankfurt Richtung Darmstadt, Sie sehen es überall, dass die Bäume nicht mehr klarkommen mit diesem Klima. Ja, Frau Götze, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich auf ein nächstes.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Frau Susanne Götze ist die Autorin des Buches Land unter im Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter. Frau Götze ist Jahrgang 1980, sie ist promovierte Historikerin und arbeitet seit 20 Jahren als Journalistin, derzeit im Wissenschaftsressort des Spiegel. Aber sie hatte vorweg als freie Mitarbeiterin für den Deutschlandfunk, für viele Zeitungen gearbeitet und hat eben zwei Bücher bisher verfasst. Das jetzt vorgestellte und das in diesem April neu erschienene Buch Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker unsere Zukunft verkaufen. Und das jetzt besprochene Buch oder das Gespräch mit ihr zu dem Buch war Land unter im Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter. Mein Name ist Mechthild Harting.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.